Ehrlicherweise, ich wohne ja hier auch nicht, ich arbeite ja hier. Insofern ist das so mein halbes Zuhause.
Ah, da war schon mal insofern. Das ist schön.
Ah, das
bitte
ist
mal notieren.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Herzlich willkommen bei Schwarz-Gelb, unserem Dynamo-Podcast. Tino, schönen guten Abend, darf ich dir sagen. Wir sind heute im Haus der Presse und das aus gutem Grund.
Das aus gutem Grund. Hallo erstmal Jens, hallo in die Runde. Heute wieder mit Publikum. Wir sind im Haus der Presse, denn die Sächsische Zeitung ist 80 Jahre alt, Jens. 7 Jahre älter als Dynamo.
Ich dachte jetzt, irgendein anderes mathematisches Spiel kommt jetzt.
Nö. Okay. Sportjournalisten und Zahlen, das ist ja immer so eine eigene Geschichte. Mhm. Nein, die SZ 80 geworden und wir dachten, so einer Geburtstagsfeier, da könnten wir uns auch einen Gast einladen.
Vor einer Woche seid ihr 80 geworden, 13. April 1946 erschien die erste Sächsische Zeitung, wurde groß gefeiert.
Natürlich, es gab Pfannkuchen, daran erinnere ich mich gerne. Ich habe mehrere gegessen, Jens, und du wirst nicht darauf ansprechen, wie kannst du Pfannkuchen?
Ja,
es war sozusagen das letzte Süße, bevor es dann nach diese Woche nach London geht.
Du wie weißt, kannst du Pfannkuchen essen in der Vorbereitung?
Ich bin dann noch 3 Kilometer extra gelaufen, da war es wieder gut.
Okay, steht alles für London. Der Mann, unser Tino Meyer, läuft am Sonntag einen der größten, wichtigsten Marathons und ich habe mich heute noch mal kurz eingelesen. London, flach wie ein Teller, ebenerdig. Es ist eine Strecke für Bestzeiten. Jetzt wollen wir von dir am Sonntag natürlich auch eine Bestzeit sehen.
Ich nehme die Challenge an und gebe mein Bestes. Aber beim Marathon kann man nichts versprechen. Es ist ein bisschen wie bei Dynamo in der Hinrunde. Man hofft und kann aber nichts versprechen, aber...
Na, wenn du so läufst wie in der Hinrunde bei Dynamo, bist du ja nach 5 Stunden neben Ziel.
Ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht sein. Nee, ich bin zuversichtlich.
Werbung.
Der Hinweis geht an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsener. Die haben sich zum 73. Geburtstag von Dynamo etwas Besonderes einfallen lassen. Die Dynamo-Fandose in limitierter Edition, erhältlich überall dort, wo es in Dresden und im Dynamo-Land Radeberger Pilsener in Dosen gibt. Die limitierte Edition findet man auch im Fanshop von Dynamo Dresden, im Brauereishop der Exportbierbrauerei in Radeberg sowie im Online-Shop unter shop.radeberger.de, solange der Vorrat reicht. Und der Hinweis an den neuen Dynamo Kreisel. Auch da dreht sich vieles rund um den 73. Geburtstag von Dynamo Dresden. Und da ist ja in diesem Jahr das Thema Rekorde ein ganz, ganz wichtiges. Und den Dynamo Kreisel gibt es zum Beispiel in den DDV-Lokalen.
Vielleicht ist unser heutiger Gesprächspartner auch rekordverdächtig.
Oder? Das werden wir gleich klären. Bevor wir ihn hier zu uns auf die kleine Bühne holen, mein kleines Holland-Quiz mit dir, mein lieber Tino. Du magst Quiz und deshalb 3 Fragen rund ums Thema Niederlande und Dynamo Dresden. Wir steigen ein. Welche 2 niederländischen Trainer standen bei Dynamo Dresden an der Seitenlinie?
Ruud Kaiser.
Mhm. Na, die Frage hätte ich auch beantworten können.
Die hättest du noch gewusst, okay.
Korpot.
Ach, Korpot,
genau. Kam nach Colin Bell. Nach einem schönen stimmt. Engländer kam Korpot, das der stimmt. Damals aber schon Sportdirektor war.
Ja. Das waren die eher dunklen Zeiten in der schwarz-gelben Historie.
Wir steigern uns. Ich würde mal sagen, Fragestufe Mitte. Gegen welche 3 niederländischen Vereine hat Dynamo Dresden im Europacup gespielt?
Ich denke mal Ajax Amsterdam.
Richtig. Das steht nicht auf deinem Zettel. Kannst du gucken, wie du willst. Also wirst du dort nie finden.
So viele Vereine haben die gar nicht, ne?
Einen ganz prominenten noch.
Okay, dann
bestimmt. War auch mal Europacup-Sieger.
Dann bestimmt Feyenoord Rotterdam.
Sehr gut. Und der andere, da hat Hans Meyer mal, glaube ich, trainiert.
Twente Enschede.
Sehr gut. Und jetzt kommt's. Nenne die 5 niederländischen Spieler, die bei Dynamo Dresden schon gespielt haben oder spielen.
Virgil Zeldenrust. Wie findest du den? Der ist mir gerade eingefallen.
Stark. Ja? Stark.
Vincent Vermey.
Richtig. Ich dachte, auf den einen kommst du sofort. Das war ein bitter Erfolg.
War es nicht Sammy Kocho? War der nicht auch aus Holland?
Stark. Auf den wäre ich gar nicht mehr gekommen.
Sag mal die Position.
Haben alle eins
alle
gemeinsam.
Offensiv, ne?
Alles offensiv.
Ach, der Große. Silvano Convalius.
Oh.
Jetzt fehlt noch einer, ne?
Ja. Und der wurde damals unter Ruud Kaiser vorgestellt. Da dachtest du, Messi kommt. Da haben sie erzählt, das ist der große Hoffnungsträger. Der konnte dann die Erwartung nicht ganz so erfüllen, würde ich jetzt mal sagen.
Das war so 2008, 2009, oder?
Richtig, 2009.
Okay.
4 Spiele, 0 Tore.
Jetzt muss ich mir einen Spieler gemerkt haben, der 4 Spiele für Dynamo gemacht hat. Anfangsbuchstabe, Nachnamen?
M. Hm. Komm, wir wollen Ibad Muhammadu.
Es nickt niemand im Publikum, Jens. Es nickt nicht einer.
Ja, aber ich kann es ja nicht.
Stimmt, an den Namen kann ich mich entsinnen.
Siehst du? So, und jetzt holen wir den auf die Bühne, der seit Samstag der erfolgreichste niederländische Torjäger der Sportgemeinschaft ist. Ja, das ist rekordverdächtig. Du hast ja gesagt. Also, wir freuen uns sehr, dass er heute hier bei uns ist, Vincent Vermeer. Da ist er. Und soll ich dir was sagen, Tino? Seit Samstag 14.16 Uhr ist meine Welt komplett in Ordnung. Weil ich da wirklich gedacht habe, es läuft gerade wie ein Länderspiel. Der Mann trifft, ob mit Hacke oder Sohle, wird uns gleich sagen. Und den haben wir am Montag im Podcast. Besser geht's nicht, oder?
Ich habe ja dir schon am Samstag gesagt, es gibt Stürmer, die haben einen Torriecher und es gibt Podcastmacher, die haben einen Gästeriecher. Und ich glaube, wir haben einen Gästeriecher.
Wir hatten zuletzt auch Thomas Keller im Februar, da hatten wir auch ein gutes Gefühl. Vince, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie sagt man auf Holländisch guten Abend?
Guten Abend.
Guten Abend.
Gut. Ähnlich.
Wir haben ja gerade gelernt, wir sprechen dich alle auch so ein bisschen ansatzweise trotzdem ein bisschen falsch aus, oder? Dein Nachnamen.
Genau. Ja, es ist immer Vermeer oder, ja, aber es ist, normalerweise ist es, also in Holland ist es Vermeer, aber, also okay. Kein Deutscher sagt Ei, also von daher, Vermeer.
Ist okay, ja.
Ist schon 7 Jahre, seitdem ich in Deutschland bin, völlig in Ordnung.
Gut. Wie war denn das jetzt am Samstag mit dem Treffer? War das geplant? War das reiner Instinkt? War es Sohle, Hacke?
Ich habe es auch noch nicht zugesehen, also ich weiß gar nicht genau.
Es ging schön viral. Dynamo haben es heute auch nochmal gepostet. Kurz nach dem Tor flog mal kurz das Handy dann weg, weil sich alle so gefreut haben. Dann wurde auf dem Jubel umgeschwenkt. Schönes Reel.
Ja, so hat es auch angefühlt, aber irgendwie war es komisch, weil der Ball so gedreht hat. Das habe ich dann auch direkt danach gesehen, wo ich mich gedreht habe und ich denke, geh rein. Das war so eine Zeitlupe, das hat einfach zu lange gedauert, aber ich weiß nicht, wie er so viel Spin bekommen hat, aber ungefähr so wollte ich ihn trotzdem haben, weil also mit der Hacke, ich habe schon mal mit rechts gemacht, aber mit links ist noch eine andere Sache und es ist mir, glaube ich, sogar im Training noch nie gelungen und jetzt im Spiel halt doch, also freut mich.
Und war ja auch ein ganz, ganz wichtiges Tor. Es war ein bisschen die Vorentscheidung, spätestens dann hatte man das Gefühl, das Spiel zieht ihr.
Ja.
Hattest du das auch, das Gefühl?
Ja. Man darf es vielleicht auch nicht sagen, ich würde auch nicht dann leichter spielen oder weniger laufen, aber vielleicht lockerer spielen und ich glaube, das ist immer gut am Endeffekt, aber ich hatte das Gefühl auch, dass mehrere Spieler das hatten, weil wir, glaube ich, danach eine sehr gute Phase hatten, auch gegen den Ball, aber vor allem auch mit Ball, fand ich, dass wir auf einmal so viel gepasst haben, hin und her, Bochum wüsste gar nicht mehr wohin und ja, dann habe ich eigentlich gedacht, dass nach so 5-10 Minuten nach dem Tor habe ich gedacht, das muss er jetzt durchziehen jetzt und das werden wir auch.
Das hast du, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Wir haben es so ein bisschen leicht gehört. In der Kabine bei euch lief dann auch der Bochum-Song, Grönemeyer. Da warst du aber, glaube ich, noch draußen. Da hast du noch fleißig Interviews gegeben, ne?
Ja.
Das hast du...
Ich habe gar nicht mitbekommen, nein.
Warst du wenigstens noch in der Kabine, wo ein bisschen gefeiert wurde, wo ein bisschen noch Partymusik lief? Momentan ist ja die Malle-Liste wieder angesagt, oder?
Ja, genau. Also da kommt auf jeden Fall. Und es bleibt auch, bis unsere Bus dann wegfährt, ist immer noch eine gute Stimmung. Aber leider waren schon viele weg, muss ich sagen. Es gehört dazu. Also ich habe auch Woche, wo ich dann nicht so bei vielen Interviews dabei bin oder bei gar keine. Und das wechselt, glaube ich, auch ab. Aber klar, wenn man natürlich so ein Tor macht und ja, vor allem auch nach vor 2 Wochen gegen Hertha, werden wir gleich wahrscheinlich auch noch besprechen, aber ja, wenn man jetzt wieder ein Tor machen darf und dann hat es auch, glaube ich, gepasst, dass ich wieder bei vielen Interviews dabei war und dann ist man halt einen Tick später.
Das muss man ja bei dir sagen. Du bist jemand, der kommt, wenn es gut läuft, aber du bist eben auch einer, der sich stellt, wenn man vielleicht mal einen Elfmeter vergeigt. Und trotzdem noch mal ganz kurz zu Bochum. Das ist ja irgendwie ein Gegner, der in dieser Saison ein gutes Omen ist, oder? Hinspiel, dein erstes Tor für Dynamo. Ja. Ganz, ganz wichtiger Sieg damals gewesen. Und im Rückspiel auch wieder geknipst.
Das ist also dieses Jahr gutes Gefühl dabei gehabt, ja. Und ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt der einzige Verein ist, wo wir auch 6 Punkten haben. Würde ich schon sagen.
Ihr könntet am Freitag, könnte man
stehen. Ja, ich hoffe, wir machen. Genau, ich hoffe, das wird nicht der einzige Verein, aber bisher einzige Verein. Genau.
Begleichst du gerade mit dem VfL Bochum vielleicht so auch eine unbeglichene Rechnung? Ich spreche auf die Relegation mit Düsseldorf an. Das war ja auch gegen Bochum, wo ihr damals nach einem 3-0 im Hinspiel dann noch verloren habt.
Ja, also jetzt nicht mehr, muss ich sagen. Aber im Hinspiel jetzt hatte ich das noch. Ja. Das war auch, glaube ich, also war das für mich das erste Mal wieder. Das ist, glaube ich, nach diesem Relegationsspiel das erste Mal, dass ich wieder gegen Bochum gespielt habe dann. Mhm. Und ja, da haben wir natürlich schlechte Erinnerungen daran, aber es wird auch bleiben. Aber irgendwie habe ich das auch ganz schnell danach auch im Sommer, wie sagt man das?
Verdrängt, verarbeitet.
Genau, verarbeitet eher. Also nicht verdrängt, also wirklich verarbeitet. Mhm. Also ich habe da viel über gesprochen, mit, vor allem natürlich mit Familie und Freunde, und ich weiß halt auch zu schätzen, was ich im Leben erreicht habe und was ich, keine Ahnung, also vor allem dann zu Hause bei mir, mit meiner Familie und Kinder und alle gesund, und das ist am Endeffekt viel wichtiger, aber ja, als Sportler ist das natürlich schon ein peinlicher und vielleicht, also wahrscheinlich der peinlichste Tag von meiner Karriere
bisher. Peinlich, dramatisch vielleicht.
Dramatisch,
peinlich, klingt so nach Komplettversagen, aber...
Ja. Nein, das war es auch nicht, aber irgendwie hat es so natürlich angefühlt, aber weil das einfach keiner damit gerechnet hat. Und es ist auch wieder das Schöne am Fußball, und das habe ich auch direkt nach dem Spiel, ich weiß nicht gar nicht, ob ich da ein Interview direkt habe gegeben, aber sicher nach ein paar Tagen habe ich auch da mit welchen Medien aus Düsseldorf oder Holland gesprochen, und da habe ich auch gesagt, das gehört halt dazu, und ganz Bochum hat sich gefreut und alle in Düsseldorf leider nicht, und das ist leider immer so bei diesen Spielen.
Apropos schlechte Erfahrungen und Verarbeiten, lass uns nochmal über diesen Hertha-Elfmeter sprechen vor 2 Wochen. Wir hatten letzte Woche beim Live-Talk Niklas Hauptmann, den haben wir gefragt, wie war denn die Situation? Eure beiden ersten Schützen, Stefan Kutschke, Christoph der Ferner, standen nicht auf dem Platz. Die schießen ja eigentlich die Elfmeter. Und Niklas Hauptmann hat uns erzählt, es wurde ja nochmal gecheckt, ob sie überhaupt Elfmeter ist. Da war auch mit Gucken beim Schiedsrichter, beim VAR, und hat er gesagt, ja, Elfmeter. Und wie er sich auf das Spielfeld umdreht, hat er dich gesehen und du hättest den Ball am Arm gehabt. Und da war ihm klar, der Vince schießt das Ding. Und da hättet ihr euch kurz angeguckt und kurz Augenkontakt. Okay, wenn der Vince sich sicher ist, soll er es machen. Wie war es für dich? Warst du dir sicher? Und wie lange hat es gedauert, das zu verarbeiten, diesen Fehlschuss?
Also ich war mir auf jeden Fall sicher. Ich bin nicht der Typ, der sagt, ich muss ihn unbedingt nehmen. Aber ich habe das eigentlich immer gespürt bei jeder Verein, wo ich gedacht habe, jetzt ist der Moment, dass ich es nehmen soll oder also die Verantwortung einfach nehmen will auch und möchte. Das Gefühl habe ich hier auch sofort gehabt. Aber eigentlich war mein Idee war auch, das kurz mit Haupe zu besprechen. Wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Und wie sagt man das, aus dem Respekt, glaube ich, habe ich ihm gefragt, ob er nehmen will, weil ich würde dann nicht zu ihm sagen, nein, ich nehme. Auf gar keinen Fall, so bin ich halt nicht. Und wo er dann gesagt hat, nein, du nimmst, weil er diese Überzeugung hatte und ich auch das Gefühl hatte, so, na, ich würde den gerne auch nehmen. Da war mir klar, okay, dann nehme ich das Ding. Ich habe eigentlich auch bisher auch bei Fortuna, Freiburg und Duisburg auch und auch in Holland Elfmeter genommen und bis dahin immer erfolgreich. Und ja, man weiß es, das kann passieren, aber ja, ich hätte es gerne anders gesehen und das hat mich schon ein paar Tagen und vor allem in die Nächte wie sagt man das? Ja,
beschäftigt?
Beschäftigt, ja, danke.
Echt? Du bist nachts dann wach und sagst, um Gottes Willen.
Ja.
Ja?
Ja. Und das habe ich nicht
nachts auf. Um 3?
Ja, genau um 3.
Also kommt ja dann keiner und sagt so, Vince, du darfst jetzt nochmal. Wir haben nochmal umentschieden.
Nein.
Wir machen nochmal.
Nein, ich schlafe eigentlich, muss ich sagen, darf jeder wissen, ich schlafe eigentlich ganz gut immer, aber es gibt solche Tage, wo ich dann ja das verarbeiten muss und dann werde ich auf einmal wach und dann brauche ich halt mehr als, und das hört sich vielleicht gar nicht so viel an, aber für mich ist das viel nachts, 15, 20 Minuten, wo ich denke so, ich kann einfach nicht mehr schlafen und dann ist es kurz, dass ich das, die ganze Szene, also was ist passiert, was hätte ich anders, also wie hätte es anders laufen können, das geht dann einfach, ich glaube, das ist menschlich, das hat wahrscheinlich auch jeder mit anderen Sachen im Leben und ja, das habe ich dann nicht eine Nacht gehabt, aber so 2, 3 und dann war eigentlich alles wieder okay. Ich glaube, wenn man dann wieder beim Training Ob das jetzt ein Elfmeter im Training ist, das muss gar nicht so sein, aber einfach wieder ein gutes Gefühl hat und wir über das nächste Spiel reden und dann beschäftigt sich wieder im Kopf mit anderen Sachen und dann geht es auch wieder weg.
Da war aber deine Frau ja gar nicht da, da konnte dich ja auch niemand so mal in den Arm nehmen und so, weil das war doch die Zeit, wo du sturmfrei hattest, ne? Wo du ganz alleine.
Ja, ich hatte was anderes vor eigentlich, den Abend einfach mit den Jungs mal rauszugehen oder keine Ahnung, auf einen Sieg nochmal zu trinken oder irgendwas, aber nein, das war leider nicht der Fall und dann, bin auch alt genug, glaube ich, um das selber zu verarbeiten und ja, habe es auch so gemacht dann.
Und ist dir nachts dann eingefallen, wie du es hättest richtig machen müssen?
Ja,
aber das musst du
andere Ecke.
Okay.
So einfach ist es im Fußball, ja, so. Nein, so viel Sache, ich überlege mich schon immer mit dem Elfmeter und ich habe jetzt, keine Ahnung, was habe ich jetzt gedacht? Ich habe jetzt vor allem gedacht, warum schießt du nicht in der Mitte? Weil viele Torhüter immer eigentlich also springen auf diesen wichtigen Moment, weil bei 0-0 stand ein Mann weniger, jüngere Torhüter, es muss schon krass sein, will er stehen bleiben? Und am Endeffekt denke ich mir, warum habe ich das mich nicht einfallen lassen? In diese paar Sekunden oder Minuten vor dem Elfmeter und das ist das Einzige, was ich dann so, wo ich denke, so, das hat man besser und erwachsener machen können, denke ich dann über mich, aber ach ja.
Habt ihr für Freitag schon eine Absprache, wer da Elfmeter schießt, falls es einen in Düsseldorf gibt? Ist das jetzt besprochen?
Oder? Wir hatten da erst zwei in dieser Saison.
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, nein. Aber nein, haben wir noch nicht besprochen. Und ich glaube, das wird jetzt keine Ahnung.
Ist auch nicht eingeteilt vorm Spiel. Das heißt, es wird dann, wer sich im Spiel gut fühlt,
genau,
nimmt den Ball und trifft idealerweise.
Genau. Wenn einer auch auf mich zukommt und sagt, so, hey, ich möchte den unbedingt nehmen, dann überlegen wir das halt kurz. Aber ich glaube, vom Gefühl her, so wie letztes Spiel zum Beispiel oder gegen Hertha, dann werden wahrscheinlich ein Haupe und ich uns darum kümmern, wer das am Endeffekt nimmt. Und klar, natürlich immer auf Sprache mit raus, mit Trainer. Aber ja, das ist halt die Frage, wann und wer steht auf dem Platz. Weil ich glaube, jeder weiß auch, wenn Kutschka auf dem Platz steht, dann wird keiner was sagen. Und dann nimmt er das Ding auch. Und diese Überzeugung hat er, glaube ich, auch. Und er nimmt die auch gerne im Training und übt gerne und schießt das Ding auch immer voll rein. Also ja, ich glaube, das lasse ich einfach so laufen, so irgendwie wie letztes Mal.
Torhüter von Düsseldorf, das wäre vielleicht ein kleiner Vorteil, würdest du ja dann ganz gut kennen, also was der so für Macken beim Elfmeter hat, aber naja, über Düsseldorf reden wir auch gleich nochmal. Lass uns über Torhüter, glaube ich, ein gutes Thema, Daniel Mesenhöhler, über den haben natürlich auch am Samstag alle gesprochen. Freitag hatte sich das wohl so also ein bisschen abgezeichnet, hat sich Tim verletzt und dann Daniel musste in die Kiste, hatte zuletzt im Sachsenpokal 4 Einsätze, aber in der Liga seit fast 2 Jahren für Dynamo, zuletzt in der dritten Liga und in der zweiten Liga seit fast 7 Jahren. Aber man muss auch sagen, der Junge hat das am Samstag richtig, richtig gut gemacht. Also eine Aufregung haben wir nicht gespürt.
Ja, ich muss sagen, der war auf jeden Fall da, aber ja, das muss, also klar, ich habe auch mit mir darüber gesprochen, so wo es klar war, dass er wird wahrscheinlich spielen, weil Tim sich dann verletzt hat. Aber der eine hat auch gesagt, ich glaube, der ist aufgeregt oder gespannt, viel Spannung bei ihm. Der andere hat gesagt, nein, er ist locker und er macht das Ding. Ich glaube, jeder hat das Gefühl schon, der macht das, weil er eigentlich, also seit ich auch hier bin, jede Woche genau das Gleiche gibt. Und das ist halt viel. Der ist brutal stark, so, der ist immer im Kraftraum, der macht sein Ding in auf dem Platz, der ist für jede freie Teil nach dem Training wieder da, Disziplin 1+ quasi und ich habe mir dann deswegen auch keine Gedanken gemacht, aber ja, das ist halt menschlich, glaube ich, wenn man so lange nicht gespielt hat und dann darfst du endlich und das einen Tag vorher, der hat vielleicht auch nicht seine beste Nacht gehabt, vielleicht, weiß ich, ich habe gar nicht gefragt, aber ich glaube, es ist normal, also Spannung ist da und es muss auch da sein und am Endeffekt geht es um was du zeigst und was du ablieferst auf dem Platz und das war halt genau, was wir gebraucht haben jetzt und man hat auch gemerkt nach dem Spiel, dass jeder sich unfassbar gefreut hat für ihn und das ist, glaube ich, genau auch die Stärke von unserer Mannschaft dann auch.
Du sagst es gerade danach, dieser Moment, das muss doch fast nochmal fast genauso schön gewesen sein wie der Sieg, dass man als Mannschaft so funktioniert und dass man sich so aufeinander verlassen kann. Also Daniel Mesenhöhl hat selber auch beschrieben, dass er das gespürt hat, wie sich alle für ihn mitgefreut haben, wie vorher aber auch alle sicher waren, dass er ein gutes Spiel machen wird. Mhm. Thomas Stamm hat es danach gesagt, dass das euch als Mannschaft ein Stück weit auch auszeichnet, diesen Charakter. Und wir haben es ja die Woche davor gesehen, als mit Lars Bünning und Claudio Kammerknecht zwei gespielt haben, die auch sehr, sehr lange, jetzt nicht 7 Jahre, nicht zweite Liga, aber ein paar Wochen und Monate waren es ja auch. Und die haben aber auch ein gutes Spiel gemacht. Was ist das Besondere bei euch und wo kommt dieser Teamgeist her? Auch in dieser angespannten sportlichen Situation, da war ja auch Druck jetzt gerade im Winter.
Ja, gute Frage, weil wo das herkommt. Am Endeffekt sind das halt Eigenschaften quasi, charaktermäßig dann von Spielern, die hier geholt werden. Also das sind halt alle anscheinend dann Jungs, die kämpfen füreinander und miteinander. Und das ist außergewöhnlich vielleicht nicht, aber so in diese, vielleicht auch in diese Phase dann vielleicht schon wieder, aber auch so viele. Also wir haben wirklich, ich könnte jetzt wirklich, und das werde ich dann natürlich werde ich auch nicht sagen, wenn einer das ist, aber ich meine wirklich, es gibt keinen Spieler, der sich, der frustriert ist und dann sich ärgert und das dann auch noch auf in der Kabine oder auf andere Jungs oder sich also das bemerken lässt quasi, das haben wir nicht. Und ich glaube, diese Atmosphäre, die wir dann auf dem Platz, in der Kabine haben, das ist genau, was wir brauchen, damit die Jungs, die dann immer spielen, auch wissen, ich kann einfach mein Ding machen. Es fühlt mich nicht schlecht. Ich krieg wieder keine Ahnung, nach ein schlechtes Spiel wieder. Warum spielt er wieder? Oder keine Ahnung. Das haben wir einfach dieses Gefühl haben wir nicht bei uns in der Mannschaft. Und das, ich muss auch sagen, das habe ich in anderen Mannschaften schon gehabt. Also, und jetzt in dieser Phase und vor allem jetzt im Winter, wo wir natürlich ganz wenig Punkte hatten und letzter waren, dann, ja, hat das uns extrem geholfen, muss man schon sagen.
Das ist ein Teil des Erfolgs in der Rückrunde. Wir fragen uns alle, was steckt sonst noch dahinter, dass ihr eben so eine bislang starke Rückrunde spielt, zum Beispiel am Samstag zum 5. Mal in der Rückrunde ohne Gegentor geblieben. Das ist euch in der ganzen Hinrunde kein einziges Mal passiert oder hat das geklappt. Woran machst du es fest, dass Dynamo Dresden wirklich jetzt Elfter ist und realistische Chancen hat auf den Klassenerhalt? Also könnt ihr hier mal durchfragen, ob irgendeiner im Winter nach dem Spiel in Kiel, wo du auch getroffen hattest, getippt hätte, dass wir am 20. April sagen können, Dynamo Elfter, längst noch nicht perfekt, aber du hast realistische Chancen. Was sind für dich die Erfolgsgeheimnisse?
Boah. Ja, ich glaube, ähnliche Frage haben wir auch nach dem Spiel jetzt, habt ihr dann gefragt an mich nach dem Spiel und ich finde es auch schwierig. Also ich bleibe immer bei meiner Meinung und ich habe zwar dann nicht viel gespielt in der Hinrunde, also am Ende diese paar Spiele, aber ich war leider eine Zeit lang auch verletzt, habe trotzdem immer das Gefühl gehabt, so eigentlich sind wir ganz gut, aber wir punkten halt nicht. Und da fehlt uns so ein Effizienz, ist es auch noch nicht so richtig, weil wir haben auch Tore geschossen, aber dann zwar eher so erwachsen zu sein, so im Moment, im Phasen, in einem Spiel. Wir waren halt, keine Ahnung, vielleicht dann so 50, 60 Minuten waren wir halt richtig gut, aber dann waren wir auch so 20, 30 Minuten einfach zu schlecht, wo ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass wir da auf einmal solche Tore kassieren. Das gibt's nicht. Das ist, die können nichts, keine Ahnung, vom Gefühl her so 88 Minuten ja krass verteidigen, aber dann mit in der 90. mit einem langen Ball, einfach nur einen Ball, ein Tor kassieren. Und das ist jetzt einfach so gesagt, aber dieses Gefühl hatte ich öfter.
Wir haben es öfters mal mit so einer Pokalmannschaft verglichen, dass wir gesagt haben, Dynamo hat immer so ein bisschen wie der Underdog gespielt, hat gut mitgespielt, war emotional, war leidenschaftlich. Ja. Aber irgendwann hat sich dann im Laufe des Spiels die Cleverness und der Favorit durchgesetzt, die waren effektiv, die waren effizient und die haben dann eben mal den einen Abwehrschnitzer ausgenutzt. Und so hat sich das angefühlt. Und jetzt in der Rückrunde fühlt es sich nicht mehr an wie der Pokal-Underdog. Du hast als Beobachter, als Betrachter ein ganz anderes Gefühl.
Ja, genau. Ich, was ich dazu sagen kann, ist das vom Gefühl her, und das ist ein Fußballbegriff, sagt man das so, Momentum.
Ja,
also klar. Und das Momentum ist halt nicht jetzt Seitenrückrunde direkt bei uns, aber die haben wir uns erarbeitet. Und ich habe das Gefühl so auch, wo wir verloren haben, weil eigentlich ist das Momentum erst bei uns. Also die Chancen sind immer da und ich habe das Gefühl auch, wir hätten das Ding auch gewinnen müssen. Und ich habe in der Hinrunde oft gehabt, dass das Momentum nicht bei uns ist. Dass immer ich gedacht habe, es dreht sich und jetzt haben wir wieder das Gefühl, es ist eine krasse mentale Sache, glaube ich, wo wir ganz oft das Gefühl hatten, ach nein, nicht wieder oder nein, lass uns das nicht, noch ein Tor oder keine Ahnung oder wir brauchen noch eine, aber das schaffen wir wieder nicht oder keiner. Immer das wieder oder so und ja, das hilft halt mental nicht und im Endeffekt wird das, wie du denkst, das wird am Endeffekt auch ein Riesenfaktor sein, wie du dich bewegst, wie du, was du am Endeffekt, was wir machen auf dem Platz und ja, ich glaube, jeder spürt das jetzt auf dem Platz, neben dem Platz, Fans, es ist egal, was passiert, aber trotzdem ist noch ein Möglichkeit da, dass wir irgendwas noch machen und ja, das fühlt sich einfach jetzt brutal an. So wie gesagt, das Momentum ist halt jetzt bei uns vom Gefühl her.
Ihr habt 4 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Es sind noch 4 Spieltage. Wie fühlt sich das an? Das ist ja so eine scheinbare Sicherheit. Ja. In der Tabelle sieht es gut aus, aber sind am Ende auch nur 4 Punkte. Wie ist es da mental, den Fokus zu behalten und auch wirklich bis zuletzt durchzuziehen?
Ja, stimmt. Es ist, müssen uns nicht zu froh sein, zu erfolgreich quasi diese Euphorie genießen, weil ja, wie du sagst, es kann nach einer Niederlage kann es wieder total anders aussehen und ja, ich glaube, wir müssen einfach uns freuen, dass wir wie letztes Wochenende einfach wieder geschafft haben, so ein Spiel zu gewinnen und ja, für mich ist es auch krass die letzte Woche, weil ich habe immer, wo wir gewonnen haben oder gepunktet haben, habe ich mir gedacht, so boah, der war schon wichtig und vom Gefühl her kann es fast nicht wichtiger sein in 1 oder 2 Wochen und jetzt denke ich mir wieder so, das war vielleicht der wichtigste Sieg jetzt bisher, aber vielleicht nicht, weißt du, vielleicht
kommt ich habe noch eine Steigerung. Ich glaube, wenn es am Freitag mit dem Sieg klappen würde, das wäre vielleicht der allerwichtigste.
Ja, genau. Also wahrscheinlich danach würde ich dann wieder das sagen. Oder wenn wir es nicht schaffen und in 2 Wochen irgendwas, also dann erfolgreich sein, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nein, das war jetzt der erfolgreichste. Und ja, es ist krass. Wie gesagt, wir freuen uns einfach, dass wir nicht mehr so ganz unten da stehen. Aber sind auch realistisch, dass es so eng ist wie noch nie. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch nie so eng war in der Zweitliga. Und wir haben noch diese Spiele natürlich auch noch gegen direkte Konkurrenzen. Also ja. Das wird halt ein ganz wichtiger Faktor sein natürlich, wer da punktet.
Tino hat ja so ganz galant gesagt, Freitag, Düsseldorf, besonderes Spiel, müssen wir nicht drüber reden. Ja, du hast in Düsseldorf wirklich auch ja, ein richtig fantastisches Jahr gehabt. Wir haben gerade schon so über die Relegationsgeschichte auch nochmal gesprochen. Mensch, Düsseldorf, also das hätten wahrscheinlich die wenigsten vor der Saison getippt, dass die so unten reinrutschen, jetzt Vorletzte sind. Da warst du noch in Düsseldorf, selbst Spieler. Ihr seid ja gestartet als Aufstiegsaspirant, als eine der Mannschaften, wo man gesagt hat, die Fortuna wird in dieser Saison aber mal ganz vorne mitspielen und jetzt Vorletzter. Wir Journalisten sagen dann immer, na Mensch, wie konnte denn das passieren?
Ja, ich kann nur sagen, ich bin nicht mehr da, deswegen. Ja. Nein, das ist eigentlich gar nicht wie. Das ist eigentlich gar nicht, wie ich normalerweise bin, aber ich konnte es nicht anders sagen. Also,
schöne Vorlage, aber.
Es war Vorlage und ich musste dann, ja.
Ja, hast du gut reingenetzt.
Genau. Aber ja, ich weiß auch nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich am Anfang dieses Jahr habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass es so sein wird wie diesen erfolgreichen Jahr von Fortuna, wo wir dann fast aufgestiegen waren. Ja, ist es erfolgreich, wenn du nicht aufsteigst? Vielleicht nicht, aber wir hatten da halt eine klasse Saison gespielt und wir haben
Dritter geworden.
Genau, wir haben also super Fußball gespielt, wir haben Talenten, die auch verkauft geworden sind. Sie hatten also wirklich richtig gute Spiele, wo ich auch das Gefühl hatte, so boah, ja, eigentlich musst du dieses Jahr aufsteigen. Und ja, das hatte ich auch am Anfang, also nichts, aber es ist eine Gefühlssache. Aber das Fortuna im Endeffekt jetzt auf dem Platz 17 ist es, glaube ich, jetzt steht, das hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Und wie du sagst, ich glaube, kein Experte hat da auch mitgerechnet. Und wie das zustande kommt, ja, keine Ahnung, viel, ja, wie gesagt, viel Erwartungen und da kommt halt nichts zu uns. Ja, das ist nicht einfach. Und Düsseldorf, glaube ich, ist ein Verein, wo natürlich die Erwartungshaltung also schon hoch ist, also groß ist, aber das ist nicht der Fall an dieser Saison.
Was heißt das für Freitag? Die sind Vorletzter, haben 4 Punkte weniger als ihr. Das heißt, die haben noch viel, viel mehr Druck. Du hast gerade gesagt, in Düsseldorf auch eine riesige Erwartungshaltung. Könnt ihr da jetzt befreit in das Spiel gehen? Ein bisschen Druck haben wir ja vorher herausgearbeitet, habt ihr ja auch noch. Was erwartest du da für ein Spiel und wie wird das Spiel für dich persönlich? Es ist ja doch eine Rückkehr nach Düsseldorf für einen Abend.
Ja, ist immer was Besonderes, glaube ich, wenn man gegen seinen Ex-Verein spielt und vor allem jetzt in Düsseldorf dann. Nein, ich glaube nicht, dass es uns gut tut, dass da so viel Druck ist. Wie, keine Ahnung, wenn ein Verein auch zum Beispiel einen Trainerwechsel hat und du das erste Mal gegen den Verein spielen musst, dann weißt du, da wird irgendwas anders sein. Die Stimmung wird anders. Die Jungs werden noch mehr laufen wahrscheinlich auch. Das werden die von Düsseldorf wahrscheinlich auch jetzt machen müssen, am Endeffekt auch. Aber das werden die auch machen, weil die halt wissen so, hey, boah, wo wir jetzt stehen, das ist schon richtig krass. Und ja, die müssen alles dafür tun und ich glaube, das Gefährliche ist halt, wenn wir zu locker werden, also allgemein einfach locker werden, also wir müssen genau weitermachen. Ich glaube, die Daten zeigen es an von nicht nur letzte Spiele, aber ich weiß gar nicht, wie es diese Wochenende war, aber gegen Nürnberg, glaube ich, sind wir auch viel mehr gelaufen als unsere Gegner und ich glaube, jetzt gegen Bochum auch und genau das muss auch in Düsseldorf passieren, weil Qualität haben wir, ja, aber da haben wir gezeigt, dass wir das halt am Endeffekt auch brauchen, dass wir viel laufen, dass die Intensität da sein muss, wollen wir auch punkten.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Jetzt lass uns ein bisschen über dich reden, über deine Karriere von den Niederlanden nach Deutschland und dann nach Dresden. Wir fangen mal an. Du bist 26 Kilometer entfernt von Amsterdam geboren worden. Hilf mir bitte bei der Aussprache. Blaricum? Wie nennt man den Ort richtig?
Ja, Blaricum. Aber ja. Das ist das Krankenhaus, wo ich geboren bin.
Okay.
Also ich komme aus.
Dort bist du ja geboren. Also ist der Geburtsort.
Ist richtig. Genau. Geht in meinen Reisepass. Blaricum. Aber dann hat aufgewachsen, dann ein Ort daneben, Sausen.
Und dort hast du ja deine ersten Schritte im Fußball gemacht. Beim genau. HSV, die Südvögels in Heusen.
Genau, die Salzvogels.
Das, gut.
Ja, jetzt wird es schwierig.
Ja. Dort ging es los mit dem Fußball.
Ja, genau, richtig, für Amateure.
Wann hast du gemerkt, Mensch, ich stelle mich da gar nicht so verkehrt an?
Boah, ich weiß ja nicht, ob ich das selber mal ganz schnell gemerkt habe, aber ich war von meinen Kumpels, war ich halt, alle Freunden so auf der Grundschule, war ich eigentlich der Letzte, der beim Fußballverein sich angemeldet hat. Und alle haben gesagt, so komm, du musst auch. Und dann aber meine Eltern, die waren anscheinend so entspannt. Und die haben gedacht, so, ach ja, das kommt, wenn er will. Und der kommt auf uns zu und habe ich das mal gesagt. Ich, also wahrscheinlich, das ist, was mein Vater immer sagt, aber ja, vielleicht sagt er das, weil er mein Vater ist, aber hat er gesagt, ja, dort, man hat direkt gesehen, du warst eigentlich sofort der Beste. Und ja, es sind halt Amateure und dann ist das schön. Früher spielt man dann eigentlich immer, weiß ich noch, alles geht durcheinander, aber die haben mich dann eigentlich schon die ersten Jahre natürlich immer ganz zentral hingestellt, weil man kann dann alles machen, ein bisschen Verteidiger, ein bisschen Offensiv, Spielmacher, keine Ahnung. Und das ist ein paar Jahre so geblieben, bis ich irgendwann dann so, boah, das war schon eigentlich älter, da war ich würde sagen 14, 15 und dann bin ich schon wirklich Richtung Stürmer gegangen, wo ich dann auch gewachsen bin, also quasi.
Warst du schon immer ein so groß, also nicht so groß, nein, aber genau. Schon immer einer der...
Ja. Nein, also eigentlich sind überall Größe auf die Welt gekommen.
Ja. Nein, also nein, deswegen, also eigentlich, ich würde sagen so mit 16, glaube ich, habe ich wirklich diese, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, so ein...
Wachstumsschub.
Das meine ich. Noch einmal.
Wachstumsschub.
Sehr gut.
So. Hast krass. Aber auch wirklich ein kleines Wort jetzt hier heute. Aber, das, aber ich habe genau das
gerade diesen ja. den Verein aussprechen.
Nee, den muss ich heute nicht.
Den Südvogels oder so. Das ist Wachstumsschub. Nur anders.
Genau, ähnlicher. Aber genau das habe ich gehabt mit ungefähr so 15, 16, glaube ich. Und eigentlich ist ab diesem Moment haben die eigentlich mich sofort so Stürmer gemacht dort. Und davor habe ich eigentlich immer so Zehner Außenbahnspiele sogar noch gespielt. Aber ja, danach mit der Größe haben wir auch gemerkt, dass es vielleicht interessant sein kann.
Nimm uns mal mit, Amsterdam, die Akademie.
Ja.
Football Total, das ist ja eine legendäre Akademie, also was den Nachwuchs betrifft. Wie ist es dort so, wenn man dann dort mittendrin ist und ja zum Fußballer ausgebildet wird?
Ja, das ist krass. Das ist krass. Das war ein Traum von mir. Also wirklich, das, um nochmal kurz zu sagen, also ich war eigentlich fast meine ganze Jugend bei Amateure. Da war ich nur 2 Jahre, war ich irgendwo bei so einem, ja, ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann in Deutschland, aber so einem B-Verein von Amsterdam. Es sind auch professionelles Fußball. Da hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Bin ich wieder zurückgegangen, habe ich gedacht, na, jetzt wird's nichts. Wird nichts mehr. Und dann habe ich diese
Wachstumsschub. Du warst genau. Plötzlich fast 2 Meter groß.
Genau, und dann auf einmal, danach nach ein paar Monaten kam dann Ajax und habe ich gedacht, ah, das meinst du nicht, das habe ich gar nicht mehr mitgerechnet. Und dann natürlich sofort hingegangen und andere Welt. Also da waren Jungs, die waren schon 10 Jahre in dieser Akademie und die kannten nichts anderes und die haben Verträge schon gehabt, wo ich gedacht habe, was hat man Verträge mit dieser Alte? Keine Ahnung. Also nicht nur bei Ajax, aber auch mit Sponsoren und keine Ahnung. Das war, auf einmal war ich Mitte drin, habe das einfach alles mal einfach aufgenommen, habe so hart gearbeitet wie eigentlich keine, wirklich. Ich habe da richtig viel gearbeitet, aber auch mit Leuten extra gearbeitet, die gesagt haben, so, ey, du musst mehr machen. Auch wenn du denkst, so, das ist zu viel, aber du hast halt diese Jahre nicht gehabt im Profifußball, also beim Akademie und musst es jetzt irgendwie dann einholen oder nachholen. Mhm. Und ja, ich habe es einfach genossen. Ich habe, wenn ich nur 2 Namen sagen muss, zum Beispiel, ich habe ein Training gehabt mit Japstam. Ich hoffe, viele kennen den. Also für mich war das eine Legende. Und der hat dann IV, hat einfach mitgespielt und ich war halt der Stürmer. Also ich hatte nur Angst, aber er hat mich halt stärker gemacht. Und ich habe Offensiv-Training gehabt, Abschlusstraining von Dennis Bergkamp. Also das ist, und dann denkst du auf einmal, was? Das gibt's doch nicht. Und ja, das habe ich dann auch nicht, also leider nicht so lange gehabt, weil ich dann gemerkt habe, auch okay, der Schritt zu Ajax 1, der ist schon riesig, also die sind schon, das ist eine andere Klasse, die waren halt in Champions League auch da und eigentlich diese Jahre immer Meister geworden in Holland, also für mich vom Gefühl her keine Chance innerhalb von ein paar Jahren und da muss ich halt meinen Weg irgendwo anders.
Vielleicht zur Erklärung, du hast in der 2. von Ajax dann gespielt, die ja auch so ein bisschen das Nachwuchsteam ist, ne?
Genau.
Und da hast du auch nicht nur immer vorne im Sturm gespielt, also Stoßstürmer, sondern auch mal ein bisschen über die Außenbahn, oder? Ich habe mir heute nämlich noch mal ein bisschen, da hast du immer dort gespielt, weil ich auch mal gucken wollte, mit wem du dort so zusammengespielt hast. Das war durchaus interessant, auch die taktische Anordnung und hast immer mal auch auf anderen Positionen gespielt.
Wow. Ja. Ja, da war noch die Regel auch, dass die aus der ersten Mannschaft dann danach, also ja, erst hat die erste Mannschaft gespielt und wir haben danach zum Beispiel gespielt und okay, die nicht gespielt haben bei 1, sind runtergekommen. Das war oft der zweite Stürmer.
Ja.
Und dann hat zum Glück der Trainer trotzdem noch gesagt, aber Finn, du spielst dann auch, aber du spielst Mittelfeld. Und dann ja, habe ich mit Druck Nummer 8 gespielt, wo ich jetzt denke, ja, jetzt musst du mich nicht also im Mittelfeld packen, aber damals hat es geklappt und hat Spaß gemacht auch.
Hattest du ein Vorbild, einen Lieblingsspieler? Es gibt ja viele weltberühmte holländische Spieler oder ist es vielleicht sogar aus einer anderen Nation jemand gewesen?
Ja, eigentlich nicht so sehr, nein, aber ich war immer Fan auch von Ajax, also von daher Ibrahimovic war schon eine Suarez kam dann später, wo ich dann auch gedacht habe, boah, der ist auch krass. Aber ich muss sagen, vom Gefühl her, aber ich immer war Ibrahimovic nach seiner Zeit oder während seiner Zeit bei Ajax, war das schon mein Lieblingsspieler, ja. Aber sonst bin ich nicht eigentlich der Typ, der gedacht hat, so, boah, ich, genau, das ist mein Idol, ich will genau so sein wie er. Habe ich nicht so richtig gehabt.
Ganz kurz, bevor wir weitermachen, Amsterdam, viele fahren ja nach Amsterdam, ist ja nun wirklich eine richtig schöne, geile Stadt. Hast du einen Geheimtipp? Also, mal klar, Museen, Anne Frank Haus, Rijksmuseum, also das kennen wir alles. Aber wo du sagst, da müsst ihr auf jeden Fall mal hin, wenn ihr in Amsterdam seid?
Ja, nennt sich was, ein Coffeeshop? Nein, Spaß. Nein, das.
Deshalb hast du es mit der ersten Mannschaft nicht geklappt.
Deswegen habe ich es nie geschafft damals. Nein, gute Frage. So ein Geheimtipp. Nein, ich bin eigentlich immer so mit meinen Jungs, also muss einfach, also es heißt Light Supplying. Das ist quasi, ja, wo wir früher immer dann auch, wo ich mit meinen Kumpels dann auch ausgegangen und abends in die Kneipe und Clubs gegangen bin. Also das ist für mich der Hotspot quasi von Amsterdam, aber das ist auch eigentlich ganz bekannt. Sonst gibt's schöne Parken, aber viele in Deutschland, die kennen halt, ich habe letztes Mal auch noch mit einem drüber gesprochen, das Erste, was sie immer sagen, das ist Anne Frank Haus, ja, aber ja, das ist natürlich ganz bekannt weltweit.
Der Graf schreibt dann der Durchbruch, oder? Für dich?
Ja, so kann man das sagen, ja.
Dort hat es dann richtig funktioniert, muss man auch nochmal sagen, zweite niederländische Liga und dort hast du dann auch angefangen zu scoren, dann noch den Zwischenstep in der Ehrendivisie gespielt, da kam dann die Karriere ins Rollen.
Genau, richtig, ja. Ja, war eine schöne Zeit und genauso wie ich mich das vorgestellt habe eigentlich, Deck zu gehen bei Ajax und dann nur für irgendwas, wo ich dann viel spielen darf und dann auch ja hoffentlich schnell in die erste Liga komme. Mhm. Und das ist halt mit der Graafschap dann gelungen.
Hast dann in Almelo und Den Bosch gespielt und dann hast du 2019 die Anfrage aus Duisburg bekommen und bist zum MSV gewechselt. Warum Deutschland, warum dritte Liga?
Deutschland, weil ich glaube, mein Profil jetzt immer noch, aber auch vor allem damals sehr gefragt ist oder wurde in Deutschland. Und um ehrlich zu sein, hat seitdem ich meinen Berater, also jeder Fußballer hat eigentlich einen Berater oder einer aus der Familie, bei mir ist es halt einer, der jetzt wie Familie ist, aber immer der gleiche gehabt und das erste Moment, wo ich mit ihm saß und wo er dann, glaube ich, nach einem Spiel oder zwei Spielen hatte mich angeschaut und hat gesagt, ja, wir werden zusammen arbeiten und ich habe ein gutes Gefühl und er hat gesagt, irgendwann wirst du in Deutschland spielen, weil da passt du perfekt hin. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, aber ich will jetzt nochmal in Holland, ich gehe nicht direkt einfach mal weg ins Ausland und dann, dieses Moment war einfach gut, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich will was anderes als Hollands und dann sind seine Wörter sind immer noch bei mir geblieben und er hat auch gesagt, wir werden jetzt erst auch direkt nach Deutschland suchen und also in Deutschland suchen und da kamen halt ein paar interessante Vereine und als Stürmer kann man immer, glaube ich, auch so ein bisschen lange warten, so im Sommer zum Beispiel, bis man vielleicht ganz am Ende noch was kriegt, aber das mag ich nicht so. Ich bin immer eigentlich lieber schneller entscheidet.
Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Das hat ja aber in diesem Sommer relativ länger gedauert, oder? Letzten Sommer.
Ja, da war ich ja noch unter Vertrag. Also, das war natürlich, ich habe immer noch die Hoffnung gehabt, so ich spiele und ich mache mein Ding dort. Und also, wenn man keinen Vertrag hat, ich habe es jetzt so zweimal gehabt, glaube ich, wo dann Sommer wirklich, wo ich keinen Vertrag hatte und dann auch extra gemacht habe. Und ich bin dann nicht der Typ, der dann sagt, komm, ich warte mal bis fast in September ja. und dann werden die kommen, weil als Stürmer weißt du, das wird wahrscheinlich passieren und dann werden auch schöne Verträge vielleicht vorgelegt, aber bei mir waren es ein paar Vereine aus Deutschland und einer davon war Duisburg und egal, ob das dann dritte oder zweite Liga war, es war für mich, die sind gerade aus der zweiten Liga gekommen.
Ja, genau.
Und die haben auch gesagt, ja, wir werden direkt wieder angreifen und du wirst unsere Nummer 1 sein, Location von Holland entfernt, war natürlich überragend. Ja, dann ist es eine Gefühlssache und das hat sich gut angefühlt damals.
Und es hat auch super funktioniert, muss man sagen. In der ersten Saison 14 Tore, 6 Assists in 33 Spielen ist keine schlechte Quote, oder?
Nein, ist okay.
Ja. Ist okay, ne?
Ja, das ist gut.
Ja, ja. Dafür war es in der zweiten Saison das ganze Gegenteil. Du hattest einen Bänderriss im Knie, hattest Rückenprobleme. Jens hat das super ausgearbeitet. Über 130 Tage hat er gefunden, hast du nicht Fußball spielen können, er stand nicht zur Verfügung. Wie hat sich das angefühlt, dieses ich komme in Deutschland an und erfülle die Erwartungen und im zweiten Saison so lange verletzt zu sein?
Ja, das war ja schwierig als persönlich und ich glaube für als Verein auch schwer, weil wir damals auch nicht so, also nicht gut waren, nicht eine gute Mannschaft, aber wir haben nicht so gepunktet wie im ersten Saison. Das war auch noch Corona-Zeit, kam auch noch dazu, alles unsicher und dann wenn ich dann die ganze Zeit nicht verfügbar war, obwohl ich dann das Jahr davor ein Leistungsträger, würde ich mal sagen, zusammen mit ein paar anderen Jungs, wo wir wirklich gut waren, wenn die dann wegfällt, dann ja, das war nicht so einfach, ja, und ich wollte, aber ich habe immer Probleme gehabt und immer mehrmals beim Rückkehr habe ich gedacht, so ja, es geht trotzdem nicht, weil die Schmerzen wieder zurückkamen oder irgendwas und keine erfolgreiche Zeit diese Saison waren für mich.
Bist du da auch ins Zweifeln gekommen, ob der Fußball, der Profifußball, ob es da weitergeht, ob dein Körper für Profifußball gemacht ist oder war es soweit noch nicht, dass da so diese Selbstzweifel vielleicht da sind?
Nein, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was ich genau gedacht habe, aber nein, nicht so sehr, nein.
Aber dann hast du eine krasse Entscheidung getroffen. Du bist nach Freiburg gewechselt, was an sich jetzt erstmal nicht so krass ist, aber in die zweite Mannschaft.
Ja.
Und das mit 26 Jahren. Warum das? War das nicht ein Rückschritt?
Ja, sagen die manchmal doch, einen Schritt zurück und dann wieder zwei oder drei nach vorne zu gehen. Und das genau das war der Gedanke. Freiburg, ja, ist dann vielleicht nicht mehr so ein Verein. Und das war damals noch dieser Verein, also vom Gefühl her, die manchmal gute Saison in der Bundesliga hatten, aber auch manchmal so Richtung Abstieg spielen. Und wir haben gehofft, dass diese Momenten dann, wenn ich mein Ding einfach mache, und das war auch abgesprochen mit der Verein, sonst hätte ich natürlich auch nicht gemacht, wenn das Gefühl nicht da war und der Verein auch nichts das zugesagt hat, dass sie genau den gleichen Gedanken hatten, aber dass ich dann dazu stoßen oder kommen kann, quasi in die erste Mannschaft. Und das war unsere Idee. Und am Endeffekt ist es nicht so richtig gegangen, weil die einfach zu erfolgreich waren in diesen Jahren. Die haben eigentlich danach immer Europa League, glaube ich, gespielt, seitdem ich da unterschrieben habe. Und das hat natürlich nichts mit mir zu tun, aber das war jetzt für mich ein bisschen blöd, weil es einfach zu gut war. Und dass ich trotz vieler Trainingseinheiten beim ersten Mannschaft, was wirklich cool war, und auch Sommertrainingslager oder Wintertrainingslager oder keine Ahnung, wo ich dabei war. Das war alles richtig cool, dass ich am Endeffekt nicht das geschafft habe, was ich gehofft habe. Aber ja, es war für was anderes war es gut. Ich glaube trotzdem, ich will es immer noch machen, weil diese Zeit trotzdem richtig geil war. Ich mit vielen jungen Talenten gespielt habe. Und was muss ich sagen? Ich habe zum Beispiel auch Thomas Stamm kennengelernt und das hat mich wieder so ungefähr hier gebracht.
Was macht dieser Trainer für dich aus? Es muss ja offenbar die Stammsymbiose geben. Also mir die Zahlen jetzt nochmal zusammengesucht. 26 Tore in 64 Spielen damals in Freiburg für die Zweite. Und dein Bundesliga-Einsatz hast du auch. Also da ist mancher sicherlich neidisch und sagt, Mensch, ich hätte so gerne in Bundesliga gespielt. Du kannst in deiner Karriere sagen, du hast Ehrendivisie gespielt, hast doch Bundesliga gespielt. Also von daher, da stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Aber wie gesagt, was macht denn Thomas Stamm aus oder was hat ihn damals schon ausgemacht?
Ja, damals kannte ich ihn natürlich noch gar nicht.
Ja.
Aber unser erstes Gespräch, und das habe ich schon öfter in Interview auch mal gesagt, was hat mich immer beigeblieben ist, dass viele, wenn du bei Vereinen kommst und die sagen dann, ja, wir würden dich gerne haben und deswegen und du bist hier top und da bist du Spitze von und dieser Liga und was denn auch, immer positiv und immer, ja, was normal ist. Also ich verstehe das auch. weil die wollen halt, dass du ein gutes Gefühl kriegst. Und klar, ich habe mich da damals schon entschieden für Freiburg. Also vielleicht ist es auch ein Tick anders, aber trotzdem war unser erstes Gespräch so, dass er Video vorbereitet hat und gefragt hat, warum ich das gemacht habe. Und dass er gesagt hat, weil er das anders sieht. So, der wollte einfach sagen, so musst du es nicht machen. Da hat mich quasi verbessert und das ist mir immer beigeblieben, dass ich gedacht habe, so, die müssen eigentlich froh sein, dass ich da hinkomme. Aber der hat es so ein bisschen umgedreht und ich gedacht, ja, ich finde das eigentlich richtig geil, weil das hat mich, am Endeffekt hat es mir weitergebracht, weil er immer mehr gefragt hat und groß oder höher Erwartungshalten quasi von mir hatte. Und das habe ich vor allem auch damals gebraucht.
Aber ist das vielleicht auch so eine Sache, die ihr Niederländer gerne mögt, diese Dutch Directness? Also, dass man Sachen auch, wenn es einem nicht passt oder wenn man sagt, Mensch, dein Essen, nee, schmeckt wirklich nicht. Ihr sagt das ja direkt raus. Wir würden da zum diplomatischen Dienst gehen und sagen, nee, kann man essen. Nee, ist super.
Genau.
Und ihr sagt das aber direkt hinaus. Ja. Und kann das sein, dass es deshalb auch so eine Symbiose gibt? Weil ja Thomas Stamm, so kriegen wir es auch mit, Dinge klar beim Namen nennt. Wenn was nicht läuft, wird das wirklich rigoros gesagt.
Ja, ja, das mag ich auch. Ja, ja, das ist genau, wie du es beschreibst. Also das ist genau, was ich damals schon direkt gespürt habe und was ich immer noch spüre bei ihm. Und ich glaube, klar, es gibt mehrere Trainer, die das haben, aber nicht ganz viele. Und ich glaube, das kann ein guter Trainer ausmachen, ja, so direkt zu sein, immer, zu jeder.
Ja, man versucht ja damit jemanden auch zu pushen und zu motivieren, zu sagen, okay, du musst an bestimmten Sachen noch arbeiten und dich damit besser zu machen. Aber dass er das beim ersten Gespräch dann schon bringt, das finde ich interessant.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob er das noch weiß, aber der hat auch positive Sachen gesagt, aber
ja, das
vor allem diese negative Sache, diese zwei Szenen, wo er gesagt hat, ich habe das nicht verstanden, also was hast du da gedacht und was denkst du von das? Und dann, ja, wirklich so gesagt, so ich sehe es so, ich sehe, dass du das anders machen kannst oder musst. Und bei ihm ist es ganz oft muss. Der will einfach das, was er im Kopf hat, aber trotzdem ist er immer einer, der auch der offen ist für Reaktionen oder für andere Meinungen.
Ist das besser geworden jetzt, die zwei Szenen, die er dir vorgespielt hat? Konntest du dich da jetzt inzwischen verbessern? Würdest du das heute anders machen?
Das war vor allem wahrscheinlich gegen den Ball und da ist er ganz hart. Also da muss ich mich schon verbessern. Also ich glaube schon, ja.
Und du bist ja auch nach Dresden gekommen, von daher, also er scheint dich ja nachhaltig insofern begeistert und geprägt zu haben, dass du gesagt hast, die Zeit in Freiburg reicht mir nicht. Ich wechsle jetzt von Düsseldorf nach Dresden. Wie viel Ausschlag oder wie viel Anteil hat daran der Trainer Thomas Stamm hier in Dresden gehabt, dass du jetzt vor der Saison von Düsseldorf nach Dresden gewechselt bist?
Es gab ja auch andere Interessenten.
Ja, ja, ich würde lügen, wenn ich sage, es ist kein Faktor gewesen. Also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist normal. Ich weiß, was ich an ihm habe. Und er hat eben auch gesagt, ich weiß, was ich an dich habe. Und ich weiß natürlich, die wusste schon die Situation hier. Ich wusste auch mit Stefan und Duffy, dass man natürlich auch ganz große Name quasi auch im Sturm hast hier. Und musste halt erst nochmal ankommen in Dresden. Weiß auch, dass ich ein Typ bin, der auch ein bisschen, manchmal so ein bisschen Zeit für braucht, um so richtig anzukommen mit Familie und alles, damit ich mich wirklich wohlfühle. Und ich weiß bei ihm, der gönnt mir diese Zeit. Der ist nicht so, ich muss direkt. Du musst da sein und du musst liefern. Und wie gesagt, ich weiß einfach, was ich an ihm habe und wie er ungefähr so tickt, vor allem natürlich als Trainer. Und das habe ich damals gebraucht, wo ich dann bei Düsseldorf nicht das Gefühl hatte, dass ich dass ich so gut klarkam mit dem Trainer und dass ich Spaß am Fußball nicht so sehr verloren habe, aber dass es einfach weniger geworden ist. Und ja, dann denkt man natürlich zurück und dann weiß ich halt, ich hatte ganz viel Spaß in Freiburg und ja. Auch er war dann natürlich dabei.
Warst du traurig und enttäuscht? Ganz kurz nochmal zu Düsseldorf. Die erste Saison, 12 Tore, da lief es überragend, da warst du in aller Munde und hast auch im DFB-Pokal getroffen. Und die zweite Saison, das lag ja auch an Verletzung. Du hattest ja Fersenentzündung in der Vorbereitung, dann den Innenbandriss im Frühjahr 2025. Da ist es dann nicht mehr gelaufen. Und dass man dann nach einem Jahr sagt, wo es nicht läuft, wird schwierig, Vince.
Ja, da war ich enttäuscht, ja. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, also er hat sich nichts geändert quasi. Also ich bin genau noch der gleiche Fußballer. Ich bin genau noch auf ein super Alter, wo man viel erwarten muss und darf von mir. Halt diese Verletzungen haben mich einfach, sehr zurückgehalten quasi.
Ja.
Und auch wie, das sind auch wieder Verletzungen gewesen, die nicht kommen, weil ich nicht fit war, aber einfach, weil ich eine in mich eingerannt ist oder eingesprungen ist und der andere ist, wo ich Schmerzen hatte und dann direkt das auch erzählt habe. Und das ist am Endeffekt ist es passiert, weil wir einfach weiter trainiert haben, obwohl ich gesagt habe, ich habe Schmerzen. Und da hätte man besser reagieren müssen von mir, vom Verein, aber es hat wehgetan, ja, weil ich glaube, ohne diese Verletzungen wäre ich sicher noch Stürmer Nummer 1 gewesen in das zweite Jahr. Und wer weiß dann nur noch, was danach passiert und wie diese zweite Saison von mir dann gelaufen wäre. Aber jetzt habe ich das zweite Saison einfach zu wenig gespielt. Nur kleine, keine Ahnung, 2 Tore gemacht oder so. Aber ja, das ist halt nichts. Einfach zu wenig Minuten gemacht. Und da merkt man halt, wenn man ganz langsam, wenn die das Vertrauen nicht mehr in dich haben und neue Stürmer holen. Und das gehört alles dazu. Das ist auch normal im Fußball, aber am Endeffekt muss man dann auch an dich selber denken. Und das habe ich dann gemacht und habe dann gedacht, ich brauche wieder was anderes.
Aber Tino, der Start hier in Dresden war jetzt...
Genau so, das wollte ich gerade sagen. Und du sagst, du bist jemand, der ein bisschen Zeit braucht, um anzukommen, um sich richtig wohlzufühlen.
Ja.
Dann kommst du im August, Ende August, Anfang September nach Dresden und kannst gar nicht zeigen, was du kannst, weil du so schwer erkrankt warst, Gürtelrose. Alle hatten, du warst der Hoffnungsträger und dann fällst du aus. Wie war dieses Ankommen?
Das war mental schon richtig, also heftig, ja. Ja, das war nicht schön. Familie war noch in Düsseldorf und ich nehme halt nichts mit. Ich gehe nicht mit Kindern ins Hotel. Das bringt mir nichts, also das bringt für die nichts. Und ich bin immer dann eigentlich, normalerweise bin ich weg. Also die sind dort geblieben. Und ja, wenn man direkt dann nach, keine Ahnung, 3 oder 4 Tagen diese Erkrankung kriegt und dann sitzt man im Hotel, muss halt noch mit Wohnung und alles noch suchen oder Haus finden oder alles dann noch machen, aber du sitzt im Hotel und bist halt krank und darfst keine sehen, weil du auch noch ansteckend war. Und ja, und da muss man im Hotelzimmer muss man das Pokalspiel gegen Mainz anschauen, wo du denkst, ja, das war genau auch der Moment, wo, glaube ich, Duffy dann auch sich noch verletzt hat, wo dann alle gedacht haben, ja, eigentlich musst du jetzt, wir haben dich geholt, jetzt musst du da sein. Und ja, das war heftig. Also.
Und es hat ja dann auch lange gedauert, zumindest war das unser Eindruck von außen, bis du diesen konditionellen Rückstand, den du durch die Pause hattest, dann auch aufgeholt hattest. Ne? Du hast dann, glaube ich, auch die ersten Einsätze bekommen. Von außen wirkte es so, dass du noch nicht richtig fit warst, aber trotzdem spielen musstest, weil eben auch kein anderer da war.
Ja, so war es.
Und der sportliche Druck stieg ja auch, ne? Weil ihr habt jetzt wenig Spiele gewonnen.
Ja, ich glaube, die Hoffnung war natürlich, dass ich dann diese Spiele reinkomme und auf einmal also direkt ein Tor mache und das Ding im Winkel schieße und jeder denkt so, ja super, deswegen ist er da, aber das war leider noch nicht so. Das hat, wir haben gerade über Momentum gesprochen, es war einfach, das hat sich nie so angefühlt. Und ja, ich hätte gehofft, dass es genauso gewesen war. Also dass ich das Ding einfach direkt nach einer Minute oder so beim ersten Spiel das Ding rein schieße. Aber ja, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich dann wirklich auch im Training, bis ich mich gut gefühlt habe. Und wie wir gerade auch gesagt haben, da war für mich dann wieder Trainer ein entscheidender Faktor, der immer gesagt hat, ja, mach dich keinen Kopf, du wirst schon wieder, aber du bist nicht der Einzige quasi, wir brauchen nicht nur dich. Also es ist eine ganze Mannschaft und du bist nur ein kleines Teil davon, aber ich denke nicht, dass du direkt jetzt da sein musst, damit alle da sein, wo die hingehen müssen. Also das ist ein Mannschaftsding und sorge einfach dafür, dass du klar im Kopf bleibst und jede Woche, jeder Tag dich besser fühlst und wie gesagt, dieses nicht so viel Druck haben quasi.
Hattest du einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich der alte Vince Vermeij?
Vermeij, ja.
Zum Beispiel das Tor in Bochum.
Ja,
Stürmer werden ja immer an Toren gemessen.
Ja, das war schon, also das war ein schönes Tor, wo ich gedacht habe, ja, geil, also das sind genau meine Tore. Also das habe ich dann nicht verlernt, habe ich gedacht, in diesen Monaten, wo ich weg war. Aber Ich glaube eher so, es war leider dann das letzte Spiel dann, wo ich auch das Gefühl hatte, vielleicht komme ich jetzt in Schwung so. Das war gegen dann das letzte Spiel, gegen Kiel.
Kiel, ja.
Wo ich mich gut gefühlt habe und eigentlich auch das Gefühl hatte, so, da mussten wir gewinnen. Klar, das hilft natürlich, wenn man ein Tor macht, dann fühlt sich immer gut an für Stürmer. Aber da habe ich mich auch körperlich einfach gut gefühlt und gedacht, so, ja, das hatte ich noch nie so richtig gegen Bochum oder gegen Düsseldorf, wo wir dann auch schöne Spiele hatten und auch gewonnen haben. Aber habe ich noch nie dieses Gefühl gehabt, das ist der alte Vincent.
Ja, aber das Gefühl haben wir ja jetzt in der Rückrunde, oder? Und du sicherlich auch körperfit. Du hast wieder die Kondition. Du konntest im Winter dann auch nochmal an bestimmten Sachen arbeiten, die dir durch die Erkrankung gefehlt haben. Das Vertrauen. Wenn wir die Tore umreden, für einen Stürmer ist ganz wichtig, Vertrauen zu haben, auch das Gefühl zu haben, schieß meine Tore, ich werde nicht dran aufgezogen, wie lange ich jetzt nicht getroffen habe. Und das System passt auch alles, du hast die Außenbahnspieler, die euch auch unterstützen, also die Neuzugänge haben da sicherlich auch dazu beigetragen.
Sicher.
Und jetzt läuft's, also 8 Tore, 3 Assists, bist auch zweitbester Scorer bei Dynamo Dresden. Ich will jetzt nicht sagen, wie ausgewechselt, aber die Rückrunde, da merkt man, du bist wieder der Alte.
Ja. So ungefähr, ja. Das ist genau, wie ich das eigentlich immer machen will und wie ich jede Saison quasi rangehe. Aber man weiß das Risiko bei uns natürlich, dass da Verletzungen dazukommen. Aber wir hoffen, dass es so jetzt noch die Saison auch so weitergeht und dann nächste Saison wieder, dass es so bleibt.
Wie würdest du dein Stürmerspiel beschreiben? Du bist ja jetzt nicht nur fürs Toreschießen da.
Nein, ich probiere immer so Verbindung zu sein zwischen die letzte, also Mittelfeld und nach ganz vorne zu kommen. Und klar, ich mag es auch, wenn die andere das Arbeit machen und ich nur der letzte Ball reinkopfe. Also danke, gerne. Aber ja, das und so haben wir auch manchmal gespielt, muss man auch sagen, wo ich gedacht habe, boah, das wünsche ich einen Stürmer. Macht ihr das mal das Ding, lass den Ball laufen und dann bis zum Ende 1-1 und flankt das Ding und du bist da. Ich glaube, das so wird so werden Duffy und Kutschkin genauso denken. Aber ich liebe es auch, also mitzuspielen. Und ja, da braucht man ein gutes Zusammenspiel mit Jungs draußen und Mittelfeld. Und für mich, wir haben gerade über Haufe gesprochen, aber das ist für mich so ein Spieler, der als Stürmer, so also Wunschspieler für einen Stürmer, weil er immer auf dich schaut. Wenn er den Ball nach vorne mitnimmt, dann ist nur eine Sache, einfach nach vorne sprinte und Haupe, der wird den Ball irgendwie da vorbeikriegen. Und ja, das macht einfach Spaß. Und vor allem auch diese, wenn wir Linie überspielen und dann immer den ersten Klatschball ist, probiere ich dann auch immer Haupe zu suchen, weil da immer diese Räume kommt, die spannend sind. Und da hat er einfach ein super Gefühl. Deswegen, da ist er auch einfach diese Spieler, Leistungsträger, Captain, jetzt diese Saison oder nicht der erste Captain natürlich, aber auf dem Platz meistens. Und ja, das macht einfach Spaß, um mit solchen Spielern dann zusammenzuspielen.
Aber Vincent, weil du gerade über Niklas Hauptmann sprichst, meine Lieblingsszene von dir, ich überlege gerade die ganze Zeit, wer der Gegner war, mir fällt der Gegner nicht ein, aber die Szene weiß ich noch, wo Niklas dich anspielt.
Karlsruhe.
Und du ihn dann praktisch, wo ich denke, der Riesenkerl, ja. Wie kriegt er das technisch hin, ohne dass er sich jetzt irgendwie einen Rücken verletzt oder so und den Niklas genau in den Lauf. Das ist meine Lieblingsszene von dir.
Ja, danke. Das ist eigentlich, weil normalerweise ist es genau andersrum.
Ja, genau.
Ich bin genau der Typ, der da noch durchläuft, ja. Und er genau so ein diese Pass spielt mit Gefühl und also der genau passt dann und ja.
Ist dann dieses, wo man sagt, das ist das Momentum, jetzt ist dieses Selbstverständnis da, es läuft plötzlich?
Ja.
In der Hinrunde wäre doch so eine Szene undenkbar. Wahrscheinlich wäre dann genau. Auch ein Fuß vom Abwehrspieler dazwischen gekommen, oder?
Genau. Ja, genau. Das habe ich auch damals in diesem Spiel genau das gehabt und dann spielt man am Endeffekt trotzdem unentschieden.
Ach, dass du uns daran nochmal erinnern musstest. Genau.
Ja,
an den Elfmeter, den es hätte nie geben müssen und dürfen.
Danke. Also am Endeffekt war das, also konnten wir nichts dafür, weil das war natürlich gar kein Elfmeter. Aber ja, trotzdem habe ich in diesem Spiel eigentlich auch genau das Gefühl gehabt, dieses Momentum ist einfach bei uns. Das ist, wir spielen gut und passiert halt nicht so richtig viel in diesem Moment, aber nur also 2 Pässe, 1 Laufweg von Hauper und das Ding liegt drin und ich denke mir auch, ja, super, das ist, besser kann es nicht laufen auf den Moment. Und diese Momente tun uns gut, glaube ich, als Mannschaft und als Verein.
Was mein Vincent Vermeer-Moment ist, ist der 27. Februar. Die zwei Tore kurz vor der Halbzeit gegen Darmstadt. Und wo du fast noch den Hattrick gemacht hättest. Und wenn du den Hattrick gemacht hättest, ich glaube, dann hätten sie das Stadion abgetragen an dem Abend. Weil die Stimmung, das war so geil, so laut, so herrlich gegen Darmstadt, die damals in einer überragenden Form waren und die ihr da wirklich kurz vor der Halbzeit schön hergespielt habt.
Ja, und ich glaube sogar auch danach bin ich nachts wach geworden, weil ich dann, das ist dann eigentlich,
wegen der vergebenen Chance?
Genau, ja klar, weil man dann auch denkt, warum schießt du das Ding nicht rein oder am Endeffekt habe ich das Ding abgelegt, aber ich konnte glaube ich in eins oder in zwei dann schießen mit links und das habe ich dann nicht gemacht und ja, wäre schön gewesen, aber
Es hat ja trotzdem geklappt mit dem Sieg. Ich glaube, du solltest mit deinem Schlaf vielleicht mal Schlafberaterin oder so.
Nein, ich habe hier das.
Ach, du hast da einen Tracker mit dabei. Deswegen. Und ist da alles okay? Also
alles gut. Also ich habe gute Werten, das muss man wirklich sagen. Aber ja, diese Nächte, die werden wahrscheinlich bleiben. Also, da kann ich nichts für.
Hast du Kojo mitbekommen am Wochenende? Klar, die habt ja mitgesehen. Das war sehr, sehr schön und sehr, sehr spektakulär. Was mir da auffällt, was hast du davon schon abgehakt?
Die Frauenkirche, der kann.
Die Frauenkirche war da, der Zwinger war da und das Bild war die Sixtinische Madonna.
Okay.
In der Gemäldegalerie.
Ich muss kurz mal ein Bild davon sehen, was das genau ist, aber ich werde wahrscheinlich das schon gesehen haben. Also auch Altstadt wahrscheinlich und ich werde da schon.
Naja, das ist, musst du in die Gemäldegalerie gehen. Um das Gemälde anzugucken. So quasi wie das Rijksmuseum in
aber musst du rein.
Okay. Ja, musst du reingehen. Ja, ja.
Da war ich da, glaube ich, noch nicht.
Gut. Guter Tipp. Aber Kojo war.
Ja, unfassbar. Da muss man nicht, also was kann man darüber sagen? Großartig. Das ist jetzt war wieder, Familie von mir war da und also immer wenn die im Stadion kommen, dann denke ich auch, ja, was ist das denn, Vince? Das ist eine ganz andere Liga, als was wir bisher bei jeder Verein gesehen haben. Auch obwohl Fortuna Düsseldorf 20.000 Leute mehr waren, ausverkauftes Haus und das haben wir auch erlebt, aber die sagen, das ist nochmal was anderes, Dresden.
Erkennen wir das mal, wie du den Niederländern, deinen Leuten, auch deinen Kumpels Dynamo Dresden erklärst.
Verrückt, sage ich aber so. Die sind einfach verrückt. Und das finden die auch, weil es ist, ja klar, man hat das auch in Holland so, hat auch krasse Fans, aber.
Vergleichbar mit Holland, vielleicht mit Feyenoord?
Feyenoord, ja, genau. Das ist natürlich auch die meiste. Ja. Auch, ich glaube, Twente ist auch cool. Ja klar, Ajax aber hat auch in erfolgreiche Zeiten, aber das ist auch letzte Zeit eigentlich gar nicht mehr. Also nein, dann ist Dresden noch eine andere Nummer, aber ja, Feyenoord ist schon gleich. Die sind auch immer da, auch schon staunlich ein paar Mal gespielt und klar, ich weiß nicht, dass das glaube ich auch sind, auch 50 oder 51.000, ja, ist riesig, aber das wirkt auch einfach riesig und dabei bei uns ist das genau gleich. Bei uns wirkt es eigentlich größer, als man denkt, also vom Gefühl her, vor allem auch, wenn ich dann nachher im Spiel, habe ich meistens die Fokus natürlich auf dem Spiel und
Gott sei Dank.
Vieles, ja, zum Glück, aber ich kriege auch vieles nicht mit. Habe ich immer schon gehabt, mit Lieder oder was dann auch. Aber wenn ich dann im Nachhinein
Zusammenfassung
oder keine Ahnung, Videos von Familie sehe, dann denke ich mir auch, wow,
ja.
Krass. Also wie die das alles machen. Jetzt auch diese Choreo, ich habe es mir auch angeschaut, wie das alles runtergeht und dann, glaube ich, irgendwas schiefgelaufen ist, wieder alles hochgegangen. Dann denke ich mir auch, wie geht das? Unfassbar. Ja, schön.
Ja.
Du hast von deiner Familie gesprochen, hast eine Frau, zwei Töchter. Sind die in Dresden angekommen? Wie habt ihr euch eingelebt in der Stadt?
Die sind gut angekommen jetzt, ja, schon länger.
Ja.
Aber für die Große von mir, die ist jetzt 7, die ist direkt in die Grundschule gekommen. Das war natürlich schon ein riesen neues Erlebnis quasi. Und das hat direkt angefangen, wo die hier kamen. Also erst angekommen, ich glaube ein oder zwei Tage später, erster Schultag und das hat hier schon 3 Wochen, glaube ich, angefangen, weil die Ferien in Düsseldorf später quasi angefangen hatten, doch Schuljahr später angefangen hat.
War also kein guter Start für Sie?
Eigentlich nicht, nein. Und deswegen, sie hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, bevor sie da zurechtkam, aber die haben super geholfen, alle da und Und die Kleine, ja, die Kleine ist im Kindergarten. Meine Frau, die macht jetzt auch hier Sport, hat klar mit Frauen und Freundinnen aus bei mir aus der Mannschaft. Kannte sie schon, aber jetzt auch ein paar neue kennengelernt und schon mehrmals mitgesprochen. Neue Nachbarn jetzt, wo es gutes Wetter ist, Nachbarn getroffen, dann kommen wir natürlich mehr raus mit anderen Kindern und das fühlt sich wirklich gut an. Also das machen die immer gut. Ich muss halt das machen, was auf dem Verein, bei einem Verein, das ist mein Ding und meine Frau, sie sorgt dann dafür, dass unsere neue neue Haus quasi ein neues Zuhause wird für uns alle und das hat sie wieder schnell hingekriegt auch.
Worüber ich ja damals lachen musste, als du nach Dresden kamst, wo du damals gesagt hast, ja, was du hier vermissen wirst, ist der Albert Heijn, die Supermarktkette aus den Niederlanden, ne, die du dir gerne in Dresden wünschen würdest, wo du schon eigentlich Werbung damals gemacht hast, gesagt hast, den brauchen wir hier in Dresden, den gibt's glaube ich immer noch nicht, also die hatten immer noch kein Mitleid mit dir. Was ist denn das Erste, wenn du bei dir zu Hause bist in den Niederlanden, wenn du dort reingehst, was holst du dir dann dort als Erstes, was ist das wichtigste Produkt, was es hier nicht gibt?
Boah, gute Frage. Eigentlich haben wir jetzt alles immer zu Hause, weil dann immer, wenn Familie kommt, dann sagen wir auch das.
Okay, was musst du, was bringt
die mit? Was immer mitkommt, ist Binderkäse.
Okay.
Das, also Erdnussbutter,
okay.
Erdnusscreme quasi.
Aber Erdnusscreme?
Ja, ich weiß, es gibt es auch hier, aber nicht aus Holland, das ist was anderes.
Okay.
Hachuslach, kennt ihr das? Diese Streusel. Okay. Schokostreusel ist das. Mhm. Stroopwafel gibt's auch hier, so Honigwafel.
Ja. Die sagen mir schon was.
Boah, manche Kekse, ist eigentlich alles ungesund auch. Wie kann ich das hier jetzt sagen? Ey, ist unfassbar.
Das ist mein Ding.
Es tut mir leid.
Ist ja gut. Der Mann läuft am Sonntag Marathon, den kannst du mit süßem Zeug gar nicht überzeugen. Mich schon. Also und auch mit dem ganzen Zeug. Also gerne. Wollte ich fragen hier, Stroopwafels hast du jetzt gerade schon gesagt, Bitterballen, Frikandel Spezial?
Ja, das geht leider nicht mehr. Normalerweise haben die immer tiefgefroren geholt.
Ja.
Und dann war es halbe Stunde nach Hause und direkt wieder eingefroren, aber jetzt sind das Sexstream. Also,
und von dem, was geht alles dreist? Also
das würde ich mich jetzt sofort wieder, das ist das Gute. Ja. Wenn ich jetzt nach Holland gehe, dann würde ich eigentlich am liebsten sofort Bitterballen und ein Kroket oder... Wieder ungesund, ja.
Frittieren können sie. Das ist
frittieren können wir, ja.
Und ganz wichtig ist, das habe ich auch noch gelernt, das spreche ich bestimmt wieder falsch aus, wobei das Wort ist ja ähnlich wie bei uns in Deutschland, Geselligkeit. Es ist so ein großes niederländisches Wort, zentraler Begriff, Wärme, Gemütlichkeit, Geselligkeit, Zugehörigkeit. Spielt bei euch eine ganz zentrale Rolle.
Ja, man sagt ganz oft in Holland, gesellig.
Ja?
Ja, das ist...
Ist das mehr als hier in Deutschland?
Ja. Naja, es geht, aber... Ich weiß nicht, Geselligkeit, hast du gerade gesagt? Das ist ein deutsches Wort auch? Okay.
Geselligkeit ist so...
Kann man sagen, ja? Okay.
Haben wir vielleicht von euch adaptiert, das Wort?
Weiß ich nicht. Normalerweise klauen wir alles hier aus Deutschland. Und andersrum ist es meistens, aber... Würde ich gut finden, wenn ihr das von uns geklaut habt. Ja, nein, es ist für mich schon, ja, gesellig ist schon das beste Begriff quasi, ist eine schönste Wörter aus Holland, ja.
Wobei, Vincent, was wir von euch geklaut haben, sind die Wohnwagen oder stimmt das Klischee gar nicht mehr so?
Wahrscheinlich, aber ich habe, es tut mir leid, ich habe noch nie, eigentlich krass, da bin ich ja.
Ja?
Ja, ich habe das noch nie.
Aber das Klischee wurde ja jahrelang verbreitet. Die Niederländer mit dem Wohnwagen schön gen Süden.
Ich sehe die auch hier in Dresden, da kommen die auch ganz oft vorbei. Die verrückte Holländer wieder mit so einem Wohnwagen. Aber nein, irgendwie ist es was Niederländisch, aber ich habe das noch nie früher selber so erlebt. Nein.
Aber was auch typisch niederländisch ist, ist das Radfahren. Also das ich glaube, Amsterdam ist mit einer der größten Radfahrerstädte. Bist du passionierter Radfahrer?
Nicht passioniert, also ich habe keinen Rennfahrer zum Beispiel, was viele hier haben. Das finde ich schon krass, aber ich habe so ein richtiger Hollandrad kennt ihr natürlich auch.
Das Lucky Böder hat, glaube ich, auch so eins, ne?
Der ist ein richtiger Hollandrad, genau. Ja, der liebt es auch, nach Holland zu gehen. Also der geht auch öfter nach Holland. wenn ihr freie Zeit habt in den Ferien. Aber das ist super natürlich. Also Dresden ist das, wo ich das, in Düsseldorf war noch okay, da haben wir auch öfter Fahrrad gefahren. Aber ich war auch noch mal in Duisburg. Ja. Und diese Zeit haben wir unsere Fahrräder mitgenommen aus Holland, aber das hat gar keinen Sinn gemacht quasi. Da war alles viel zu Duisburg und Umgebung ist alles hoch und runter. Also vom Gefühl her, wenn man das vergleicht mit in Holland. Und das ist alles ganz anderes. Und das, von daher freue ich mich jetzt schon. Hier in Dresden kann man, vor allem so zentral in Dresden, kann man eigentlich alles mit dem Fahrrad machen. Ja, also wir werden das mit meiner Familie, mit den Mädels, werden wir das natürlich öfter machen, ja.
Der Elbradweg ist fantastisch. Also da kann man auch schön raus Richtung Sächsische Schweiz mal fahren. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, da braucht man schon ein Rennrad, oder? Nein?
Nö.
Keine Ahnung.
Nö.
Aber da braucht man 2 Tage, oder?
Nein, du denkst gar nicht, weil das Gute liegt wirklich so nah. Also du bist, ich sag mal, im entspannten Tritttempo in 90 Minuten, 2 Stunden, aber wirklich mit der Familie vielleicht 2, 2,5 Stunden. Okay. Kannst ja auch ein bisschen mit dem Zug dorthin fahren, zum Beispiel nach Pirna mit dem Zug, bist du, ich sag mal, 1/2 Stunde und fährst dann dort weiter. Ist wunderbar, ist wirklich wunderbar.
Cool.
Ja.
Ist jetzt unser Geheimtipp für dich.
Ja.
Super. Ja, wirklich. Ich muss da noch hin. Das ist eigentlich schlecht. Scholl hat mir es schon ein paar Mal gesagt. Das ist, dass er.
Aber Scholle fährt nicht Fahrrad. Schön.
Sag das so was in deine Welt. Also ich weiß es nicht. Aber er läuft schon viel. Das muss man, weil er geht immer da spazieren, sagt er auch. Und der liebt diese sächsische Schweiz und
hat mir
das schon mehrmals empfohlen, ja.
Musst du machen. Musst du wirklich machen. Es gibt ja halt nicht nur Dresden, sondern so viel hier im Umland, was man machen kann und was man relativ zügig erreicht. Weil du Scholle gerade erzählt, bist schon mal Trabi gefahren mit bei Scholle? Lass dich mal einladen.
Nein.
Nee?
Aber ich glaube, Vincent, seitdem du den Wachstumsschub hattest, ist es schwierig, im Trabi zu sitzen, weil ein kleines Auto.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ich hab's noch nicht gesehen.
Das müssen wir arrangieren, Jens. Da müssen wir mit Scholle mal beschäftigen.
Das müssen wir auf jeden Fall. Also das
ich mal reinpasse überhaupt, meinst du dann?
Ja. Wenn die Saison dann durch ist, können wir so eine Fahrt mal riskieren. Jetzt wird man mal sagen.
Mach's doch nicht.
Nee, sicher. Da ist das Risiko ein bisschen zu groß.
Okay.
Gut, Vincent, das hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger bekommen.
Ich auch, ja.
Ja.
Ich habe nicht zu Hause leider von infizierte Sorge. Aber.
Danke dir. Viel Erfolg. Freitagabend wird schon speziell. Also in Düsseldorf. Das kann man für dich auf jeden Fall sagen. Für Duffy ist es ja auch die Rückkehr.
Klar, natürlich, ja. Für uns beide, ja.
Und das ist, glaube ich, ein besonderer Abend. Der Trainer, glaube ich, der neue Trainer, der Kollege Ende, denkt jetzt an Dynamo auch nicht so sehr gerne zurück. Der hat ja mit Preußen Münster auch so seine leidvolle Erfahrung gemacht. Bin mal gespannt. Also da steht eine Menge auf dem Spiel. Haltet diese gute Bilanz der Rückrunde und macht weiterhin so viel Freude. 4 Spiele sind es noch. Es geht jetzt wirklich in die Crunch-Time. Aber wie hast du so schön gesagt, das Momentum. Das Momentum gehört aktuell Dynamo Dresden.
Genau, das müssen wir beibehalten.
Vincent, vielen, vielen Dank. Wir wissen das zu schätzen, dass du Montagabend hier bist, obwohl es Freitag in Düsseldorf schon weitergeht. Wir sagen danke in die Runde, dass ihr, dass Sie da gewesen sind. Und ich denke, wir sehen uns auch mal wieder hier.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.